Markt 1, der Podcast aus dem Coburger Rathaus.
Hallo, sagt Konstantin Hirsch, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich sitze zur Aufnahme hier in meinem Heimstudio, bekomme ein bisschen Morgensonne ab und aus der Richtung der Sonne kommt wahrscheinlich in ein paar Stunden und in ein paar Tagen ordentlich Schall zu mir rüber. Und da stellt sich die Frage,
die das?
Das klären wir gleich.
Dürfen die überhaupt so laut sein, dass ich das noch mehrere Meter entfernt mitbekomme? Dürfen die den Schlossplatz sperren und dann auch noch die Rückertstraße und? Die Antwort ist ganz einfach, ja, wenn die Stadt es erlaubt. Und die Stadt, die vertritt jetzt in der heutigen Ausgabe von Markt 1 Janik Fenzlein aus dem Ordnungsamt. Hallo Janik.
Hallo Konstantin.
Siehst du dich mehr als Erlauber oder als Verbieter? Mal so direkt aus dem Bauch raus.
Als Erlauber. Wenn bei uns jemand eine Veranstaltung anmeldet, prüfen wir, was können wir tun, um eben diese Veranstaltung möglich zu machen.
Die Menschen machen ja unsere Stadt lebendig. Wenn nichts los ist, sagt auch jeder, warum ist denn in Coburg nichts los?
In Coburg ist sehr viel los, aus meiner Sicht oder aus Sicht des Ordnungsamtes. Bei uns werden viele Veranstaltungen angezeigt. Klar, die sind immer an verschiedenen Orten in der Stadt, davon bekommt nicht jeder immer von jeder was mit. Aber insgesamt haben wir gut zu tun mit den Veranstaltungserlaubnissen.
Dass du gerade das Wort Anzeigen verwendet, das ist bei euch, ihr verwendet das Wort Anzeigen, hat das eine andere Bedeutung als jetzt so im Privaten. Wenn ich sage, ich mache eher eine Anzeige, dann ist das für mich immer, mein Nachbar war zu laut, ich gehe zur Polizei und beschwere mich. Aber Anzeigen heißt einfach, Entschuldigung, hier wäre was.
Genau, ist im Prinzip eine Anmeldung.
Viele, viele weitere Veranstaltungen in der Stadt und widersprich mir immer, wenn ich irgendwie Quatsch erzählen sollte mit meiner laienhaften Sicht. Immer wenn ich was im öffentlichen Raum, also auf öffentlichen Straßen, Plätzen oder so veranstalten will, dann muss ich vorher zur Stadt und muss sagen, ich würde gern etwas anzeigen.
Ja, bei fast allen. Es gibt eine kleine Ausnahme, das sind die Spontan-Demos. Wenn es wirklich einen akuten Grund gibt, eine Versammlung, eine Demonstration zu machen, der sehr akut ist, dann muss das nicht genehmigt werden. Aber alles andere, was im öffentlichen Raum über den Gemeingebrauch hinausgeht, also über die normale Benutzung der öffentlichen Straße, des öffentlichen Raums, wozu auch Plätze wie der Schlossplatz dazugehören, bedarf einer Anzeige und auch einer Genehmigung, wobei nicht alles einer Genehmigung bedarf. Manchmal muss man auch nur anzeigen, zum Beispiel bei Versammlungen. Versammlungen müssen grundsätzlich nur angezeigt werden. Allerdings können wir dann als Versammlungsbehörde Auflagen festlegen. Dazu gehört auch die Verlegung von einem Ort oder welche Kundgebungsmittel benutzt werden. Das ist dann keine Genehmigung, das ist dann ein Auflagenbescheid, aber die Anzeige ist trotzdem erforderlich.
Also man muss da bei den Begriffen schon sehr genau sein. Also wenn du jetzt von Versammlungen redest, dann ist das, was im Volksmund als Demo gemeint ist. Ne? Also wenn da irgendwie jemand mit Transparenten durch die Stadt laufen will, dann sagt ihr, ja, dürft ihr aber keine Holzlatten nehmen, keine Hunde dabei haben. Das sind so, wenn dann so Auflagen, die ihr dann macht.
Exakt, ja.
Was sind denn noch so Veranstaltungen, die so bei dir auf dem Tisch liegen im Jahresablauf?
Bei mir persönlich kommen ja jetzt Veranstaltungen rein, die über 1000 Personen sind. Also über 1000 Besucher haben. Dazu gehört zum Beispiel sowas wie das Outside Rodeo am Güterbahnhof, das Hook Open Air, auch so einmalige Veranstaltungen wie das Techno-Festival auf der Feste, das wir letztes Jahr war das, glaube ich, hatten. Und bei meinen Kollegen, wir haben das im Ordnungsamt so aufgeteilt, dass jede Abteilung bearbeitet so einen bestimmten Anteil an Veranstaltungsanmeldungen, die bei uns reingehen. Ich bin zusätzlich noch für die Versammlungen zuständig. Dazu gehört zum Beispiel klassischerweise Fridays for Future. Und meine Kollegen machen dann sowas wie das Samba, das Vogelschießen, die Märkte oder die Spezialmärkte. Dann haben wir auf dem Schlossplatz auch noch den Flohmarkt. Aber auch so kleinere Veranstaltungen mit vielleicht nur wenigen 100 Personen, die jetzt nicht über diese Grenze von 1000 kommen, kriegen von uns auch Auflagen, Bescheide. Zusätzlich braucht man auch, wenn man in der Fußgängerzone oder allgemein im öffentlichen Raum, Straßen, auf der öffentlichen Straße, in der Fußgängerzone Infostände aufstellen will oder zum Beispiel Flyer verteilen will, also für alles, wie ich vorhin schon gesagt habe, was über den Gemeingebrauch, sogenannten Gemeingebrauch hinausgeht, bräuchte man in dem Fall jetzt eine Sondernutzungserlaubnis für Veranstaltungen, wo man Alkohol ausschenkt, braucht man zusätzlich auch noch Gestattungen und eben erlaubnispflichtige Veranstaltungen über 1000 Besucher brauchen extra dafür auch nochmal eine Erlaubnis.
Das heißt, da ist richtig viel zu tun. Jetzt hast du das Wort Gemeingebrauch mehrfach verwendet. Kannst du das mal versuchen, ein bisschen da, was das jetzt bedeutet?
Ja, das ist ganz einfach die normale Benutzung der öffentlichen Straße, also der Benutzung durch Fahrradfahren, durch einfach drüberlaufen, spazieren gehen, auch sich mal niederlassen zum Verweilen, die normale Straßennutzung durch Kfz. Genau, und alles, was darüber hinausgeht, was jetzt nicht der übliche Gebrauch der Straße ist, bedarf in dem Fall einer Sondernutzung, ja.
Also wenn ich mir so überlege, immer wenn ich mir dann überlege, ob ich vielleicht es anzeigen sollte, dann wäre das wahrscheinlich genau das Richtige, weil dann ist es schon irgendwas anderes, als man normal sich vorstellt. Und dann ist es auf jeden Fall nie verkehrt, einfach auch mal bei der Stadt nachzufragen. Ihr sagt ja auch, wenn er sagt, nö, da braucht er jetzt nichts, dann sagt er, dann braucht er jetzt nichts.
Genau, was mir jetzt noch einfällt, wir haben jetzt über einen öffentlichen Raum gesprochen. Es gibt natürlich auch noch den nicht öffentlichen Raum und auch Veranstaltungen, die dort stattfinden, wenn sie zum Beispiel über diese Grenze von 1000 Besuchern kommen, sind erlaubnispflichtig. Also auch wenn ich das alles auf meiner Privatwiese mache, wenn es eine öffentliche Veranstaltung ist, eine öffentliche Vergnügung ist, brauche ich dafür eine Erlaubnis. Unabhängig davon, ob das im öffentlichen Raum ist oder nicht.
Juko wäre so ein Beispiel auf der Wiese vor der Koje, wo jetzt die Trendsportanlage gebaut wird. Das ist eindeutig nicht öffentlich, aber braucht dann trotzdem eine Erlaubnis. Das greife ich gleich mal auf, denn bei Juko war ich auch auf der Bühne immer relativ häufig unterwegs, noch zu Radiozeiten. Lass uns mal so ein bisschen ein Beispiel für eine Veranstaltungsanmeldung durchspielen. Mal so ganz grob so ein paar Baustellen, was das eigentlich alles dann bedeutet, was man dann auch nebenbei noch beachten muss. Du musst jetzt auch immer mal wieder rüber zum Schlossplatz und gucken, dass da alles so ist, wie man sich das vorgestellt hat. Also gibt in Coburg einen Spieleverein. Oh. Und der möchte Coburgs längsten Spieltisch aufstellen. Also zum Beispiel vom Spitaltor durch die Spitalgasse einmal rum um den Marktplatz, die Ketchengasse wieder runter und weil wir eh gerade im Übertreiben sind, können wir das Ende noch am Albertsplatz aufstellen. Also die komplette Innenstadt für eine Veranstaltung mal in Beschlag nehmen. Wie würde ich da jetzt vorgehen? Einfach mal anrufen und sagen, ich habe da was vor.
Da fehlen mir jetzt erstmal noch ein paar Rahmenbedingungen. Also zum Beispiel, wie lang soll das gehen? Wie lang sollen diese Tische stehen? Wie groß sind die? Welchen Teil der öffentlichen Straße wird dadurch beeinträchtigt? Wie viele Personen nehmen da überhaupt teil? Also das bräuchten wir alles in einer recht umfangreichen Anmeldung, wo dieses Konzept dieser Veranstaltung, wo man sich als Anmelder auch auf jeden Fall Gedanken machen sollte vorher, möglichst umfassend dargestellt wird, weil ansonsten müssen wir halt nochmal nachfragen. Und dann zieht sich das Verfahren auch weiter in die Länge.
Das heißt, je besser ich meine Vorbereitung mache mit einem Stadtplan, dann wird da eingezeichnet, dann stehen die Tische sind, keine Ahnung, 1,50 Meter lang und 1 Meter breit und die sollen da stehen von mit Aufbau, keine Ahnung, Samstag 8 Uhr bis Samstag 20 Uhr, bis wir dann abgebaut haben. Besucher, naja, was halt so an dem Tag in der Stadt los ist und wer sich da hinsetzen konnte.
Ja, mir fallen da ehrlicherweise direkt ein paar Bedenken ein, gegen die ich gegen diese Art von Veranstaltung jetzt hätte. Zum Beispiel, wir müssen ja auch immer die Anwohner und auch die ansässigen Händler, die Interessen von denen berücksichtigen. Und ob das jetzt in ihrem Interesse wäre, dass zum Beispiel ihr Geschäft nicht mehr angefahren werden kann. Oder auf dem Albertsplatz, dass da die Außengastronomie nicht mehr genutzt werden kann in dieser Zeit, wo diese Tische da stehen. Das müssen wir dann abwägen, ob wir die angemeldete Veranstaltung so, wie sie angemeldet ist, auch tatsächlich genehmigen können oder ob wir es begrenzen, ob wir sagen, nee, wir machen jetzt nur Spitalgasse im Markt, weil mehr kriegt man nicht hin. Oder vielleicht kriegen wir auch noch einen Teil der Ketchengasse. Einige Besprechungen wären da auf jeden Fall nötig, wo wir auch die Beteiligten zu einladen, wo die ihre Interessen äußern dürften.
Ich habe ja absichtlich ein bisschen einen übertriebenen Vorschlag gemacht, um genau das zu zeigen. Also es geht immer nicht nur darum, jemand will eine Veranstaltung machen und die schaut ihr euch an, sondern es gibt ja mehr Leute in der Stadt. Ihr müsst dann alle, die davon betroffen sind, mit ins Boot holen und das dann abklären. Ich sag mal ein bisschen überspitzt, Ordnung halten. Dafür ist ja das Ordnungsamt auch da.
Exakt. Wir sind dafür da, dass zwar das ermöglicht wird, was ermöglicht werden kann, aber eben nur, wenn für alle Beteiligten es auch sicher ist und keine besonderen Gefahren drohen. Also wenn wir zum Beispiel nicht genug Toiletten haben, dann besteht die Gefahr, ja, die machen dann irgendwo, verrichten ihre Notdurft in den öffentlichen Raum. Das ist auch eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung sozusagen. Das gilt es auch zu verhindern. Auch im Interesse vom Veranstalter, der gegebenenfalls dann Reinigungskosten übernehmen müsste.
Gefahren hast du gerade angesprochen, Yannick. Das ist jetzt so eigentlich der Hauptgrund, warum ihr Veranstaltungen verbieten könnt. Oder ihr könnt nicht einfach sagen, nö, mir gefällt das Thema nicht und deswegen findet das Ganze nicht statt.
Also nur, wenn wirklich Gefahren, erhebliche Gefahren drohen, die auch durch Auflagen, wie wir sie auch für jede Veranstaltung festsetzen, nicht ausreichen, um diese Gefahren hinreichend zu beseitigen, dann kann sein, dass wir eine Veranstaltung verbieten müssen. Das passiert aber in der Realität so gut wie nie. Also mit unseren Auflagen, die auch eingehalten werden, ist es in der Regel immer möglich, eine Veranstaltung so durchzuführen.
Schauen wir jetzt nochmal rüber auf den Schlossplatz. Da wird die Bühne aufgebaut, da werden jetzt die Lampen aufgehängt, dann kommen dann noch die Fressstände hin und die Getränkestände und das und das und das. Was steht für dich jetzt vor Beginn der Konzerte noch an?
Bis zum jetzigen Zeitpunkt, das ist gerade Mittwoch, vor Konzertbeginn am Freitag, ist ja schon viel passiert. Wir hatten Besprechungen, bei uns liegt ein umfangreiches Sicherheitskonzept vor, das fast alle Eventualitäten abdeckt, das festlegt, was ist das Verhalten im Ereignisfall. Also das geht von Unwetter bis Terrordrohung, bis irgendeine Bühne stürzt ein, solche Sachen. Ist alles im Sicherheitskonzept geregelt. Dann haben wir einen Erlaubnisbescheid, wo auch nochmal eine Menge Auflagen drinstehen.
Wie sieht das so aus? Wie viel Post bekomme ich da von euch?
Von uns bekommst du dann einen Erlaubnisbescheid, der auch das Sicherheitskonzept mit zur Anlage hat. Das Sicherheitskonzept erstellt ja der Veranstalter. Dafür ist ja der Veranstalter verantwortlich, dafür zu sorgen, dass da ein Konzept besteht, das auch tragbar ist, das nachvollziehbar ist, das auch so durchführbar ist. Dafür ist er aber verantwortlich. Wir prüfen das dann, ob das so funktioniert aus unserer Sicht, ob dann auch Nachholbedarf besteht. Falls nicht, dann machen wir das zu unserem Teil von unserem Erlaubnisbescheid. Ja, und je nach Veranstaltung ist so ein Erlaubnisbescheid weniger oder mehr umfangreich. Fürs Hook Open Air ist es schon eher einer der längeren Bescheide. Da werden dann viele Themen abgedeckt. Da geht es von der Verantwortung, wer genau ist für was verantwortlich, Versicherung, Haftung. Dann haben wir den Ordnungsdienst, der auch eine wichtige Rolle einnimmt, der auch Teil vom Sicherheitskonzept ist, aber auch im Erlaubnisbescheid nochmal explizit erwähnt ist und eine Rolle zugewiesen bekommt. Dann geht es um solche Dinge wie Einlass und Auslass. Dann muss es einen Sanitäts- und Rettungsdienst geben, ab einer bestimmten Anzahl, die dann eigenständig entscheiden, wie viel Personal sie brauchen. Da gibt es dann auch einen Einsatzplan. Das ist dann auch Teil vom Sicherheitskonzept. Dann haben wir auch natürlich noch Brandschutz, Sicherheitsbeleuchtung. Gibt es auch noch die Verpflichtung, dass der Veranstalter sich vorher informieren muss, wie das Wetter wird und dann ausreichende Schutzmaßnahmen vorbereiten muss. Also Verankerung zum Beispiel nochmal nachziehen oder extra befestigen von Dingen, die umfallen können bei starkem Wind. Dann legen wir fest, wann der Aufbau und Abbau beendet sein muss, wann der anfangen darf. Dann muss unser Bauamt noch sämtliche erlaubnispflichtige oder abnahmepflichtige Bauten überprüfen.
Das hat man schon im Podcast, und zwar fliegende Bauten.
Genau. Insbesondere die Bühne ist natürlich, also beim Hook Open Air, ein Riesending. Das wirklich große Anforderungen an die Sicherheit stellt. Aber auch die kleineren Lautsprechertüren müssen auch überprüft werden.
Jeder, der schon mal so ein Familienweihnachten für 20 Leute geplant hat und meint, das war schon viel, viel Dings, wo parken die alle, wo kommen die alle hin, wie kommen die alle rein, wo sitzen die am Tisch? Das dann einfach nochmal Faktor 1000, 2000 oder so größer. Also da ist richtig viel zu planen. Und jetzt schauen wir nochmal auf den einen Punkt, mit dem ich eingestiegen bin, nämlich Lautstärke. Wie schaut denn das aus? Steht da jemand rum und misst oder gibt es da einfach klare Vorgaben, wie laut so eine Veranstaltung sein darf?
In den meisten Veranstaltungen ist es so, dass wir uns an dem Emissionsschutz beteiligen. Das ist Teil von unserem Bauverwaltungs- und Umweltamt und die geben uns Auflagen, die wir in unserem Bescheid auch mit reinschreiben. Beim Hook Open Air ist es insbesondere, dass Bühne und Beschallungstechnik immer so auszurichten sind, dass die Nachbarschaft möglichst wenig belastet wird. Außerdem werden uns da Schallemissionsprognosen vorgelegt, woraus wir rauslesen können, wo es wie laut wird Und das wird dann so optimiert, dass wirklich die Nachbarschaft so wenig wie möglich beeinträchtigt wird.
Aber es ist ja auch im Sinn der Veranstalter, dass man eigentlich die Musik nur auf dem Platz hört. Nur die Leute, die Karten kaufen, bezahlen ja auch dafür. Wie gesagt, ihr habt da jetzt dann viele Sachen, die man sich anschauen muss, die man am besten auch, und du merkst, es ist recht viel. Das heißt, zu sagen, ich würde es gern übermorgen machen, ist ein wenig kurzfristig. Also je mehr Vorlauf man für so eine Veranstaltung hat, umso besser. Wie weit im Vorlauf vorhin kann man denn so eine Veranstaltung bei euch anzeigen? Sagt er, naja, also wenn es in 2 Jahren ist, ist okay, in 5 Jahren brauchen wir es noch nicht.
Das kommt wieder auf die Art der Veranstaltung an. Also wenn wir wirklich so eine Riesenveranstaltung haben, wie das Hook Open Air, wo wir es über das Wochenende jetzt über 30.000 Leute haben, die da zu uns kommen, dann brauchen wir da schon einiges an Vorlauf. Ich würde jetzt mal sagen, so ja, sollte es schon sein. Bei kleineren Veranstaltungen kann es auch ausreichen, dass da nur 4-5 Monate vorher zu machen. Bei ganz kleinen Veranstaltungen geht es auch einen Monat vorher mal. Aber bei den großen Veranstaltungen ist es ja auch so, wenn sie neu sind, wenn es eine neue Veranstaltung sein soll, das Hook Open Air, das haben wir ja schon jahrelang. Da gibt es eingespielte Pläne. Das Sicherheitskonzept ist immer ähnlich, weil der Bereich sich nicht groß verändert. Klar, wir haben mal eine Tribüne, wir haben mal Sitzplätze. Aber der Platz bleibt der gleiche und auch die Veranstalter sind die gleichen. Da gibt es quasi einen eingespielten Vorgang, den wir da jedes Jahr durcharbeiten können. Bei neuen Veranstaltungen, das hatten wir letztes Jahr bei dem Techno-Festival auf der Feste, da ist nochmal mehr erforderlich. Da braucht es mehr Besprechungen, mehr Ortsbegehungen. Können wir das da überhaupt machen? Wo genau machen wir das? Wo setzen wir die Grenze für die Veranstaltung? Da ist nochmal viel mehr Aufwand dahinter, als wenn es jetzt eine Veranstaltung ist, die jedes Jahr stattfindet.
Und wenn dann so eine Veranstaltung rum ist, hast du dann noch so im Nachgang damit auch noch ein bisschen was zu tun? Also wenn da jetzt draufsteht, Abbau muss, keine Ahnung, bis nächste Woche Mittwoch 8 Uhr beendet sein, gehst du dann hin und guckst, dass auch alles frei ist?
In dem Fall tatsächlich ja. Da machen wir eine Abnahme vom Schlossplatz, um zu gucken, ob Beschädigungen da sind, weil theoretisch, wenn wir was finden, würde dann der Veranstalter in der Pflicht sein, die Reparatur zu zahlen. Also ja, da machen wir dann nochmal eine Abnahme, ob der Schlossplatz noch heil ist. Aber außerdem bei den größeren Veranstaltungen, wenn es Probleme gab, und manchmal gibt es sie, dann gibt es auch eine Nachbesprechung, wo man bespricht, das ist aus diesen Gründen passiert. Und so könnten wir das nächstes Jahr machen oder das nächste Mal, wenn es stattfindet, machen, damit es nicht wieder passiert. Wo dann auch alle Beteiligten nochmal eingeladen werden und dazu ihre Meinung kundtun können. Und dann finden wir dafür eine gemeinsame Lösung zusammen mit den Veranstaltern, mit den ganzen Organisationen. Das sind ja immer viele Bereiche aus der öffentlichen Verwaltung beteiligt. Wir haben die Polizei, wir haben Rettungsdienste, wir haben die Ordnungsdienste. Auf dem Schlossplatz haben wir die IHK, die Ehrenburg, also die Schlösserverwaltung oder auch das Theater. Das sind ja alles Beteiligte, die mit denen Absprechungsbedarf besteht.
Jetzt eine Frage, von der ich mir vorstellen kann, dass die einigen Leuten vielleicht so ein bisschen unter den Nägeln brennt, oder also mir brennt sie zumindest unter den Nägeln. Wenn du mit diesen ganzen großen Veranstaltungen, großen Konzerten zu tun hast und da Weltstars auf der Bühne stehen, kommst du an die eigentlich ran oder bist du im Großen und Ganzen mit deiner Arbeit fertig, bevor deren Bus ankommt und fängst dann wieder an, wenn die weg sind?
Also es ist so, dass ich auch im Backstage-Bereich mich ab und zu aufhalte, zum Beispiel vor Beginn der Veranstaltung. Und da ist es so, dass oftmals dann der Soundcheck zu dem Zeitpunkt ist, wo ich dann auch in dem Bereich bin. Und dann kommt es vor, dass der Künstler halt gerade von der Bühne geht, wenn ich da auch irgendwo rumstehe. Aber ein enger Kontakt besteht da nicht und ist auch nicht erforderlich für die Sicherheitsbehörde.
Auf welchen der Konzerten am Wochenende wirst du dabei sein? Wirst du dir irgendwas anschauen mit deinem fachlichen Auge?
Ja, ich werde voraussichtlich bei allen drei dabei sein. Das Ordnungsamt oder in dem Fall die Erlaubnisbehörde, bei solchen großen kritischen Veranstaltungen ist da immer ein Vertreter dabei, der dann im Eignisfall auch darüber entscheiden muss, zusammen mit der Polizei, mit den Veranstaltern und den Rettungsdiensten, ob jetzt Maßnahmen, zum Beispiel ein Abbruch des Konzertes, eine Unterbrechung des Konzertes oder einfach auch die Entscheidung, nichts zu tun. Je nach Situation, ob man jetzt das Unwetter abwartet zum Beispiel oder ob man sagt, nee, das ist jetzt zu kritisch, wir brechen das ab, wir bringen die Leute jetzt in Sicherheit. Genau, da muss eben immer jemand da sein, damit es schnell entschieden werden kann.
Dann wünsche ich gutes Gelingen, allen gutes Wetter. Aber das ist jetzt nur ein Teil deines Aufgabenbereichs. Wer weiß, vielleicht beleuchten wir den nächsten mal beim nächsten Besuch.
Jetzt haben wir heute ja schon viele Begriffe gelernt. Wir waren beim Gemeingebrauch. Wir wissen jetzt, dass eine Anzeige nicht unbedingt etwas damit zu tun hat, dass die Nachbarn mal wieder zu laut sind. Aber einen haben wir noch.
Der Verwaltungsduden.
Praktische Konkordanz. Das brauchen wir, oder ich insbesondere bei Versammlungen. Wenn wir zwei Versammlungen haben, die zum Beispiel an dem gleichen Ort ihre Kundgebung machen wollen und die passen da nicht beide hin oder nicht vollständig beide hin, dann müssen wir die gegenüberstehenden Grundrechte, also in dem Fall beides Mal das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, in eine praktische Konkordanz bringen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass beide Grundrechte so gut, so weitgehend wie möglich ausgeübt werden können. Das heißt, entweder wir stellen die beide so auf, dass sie dann doch hin können, oder wir legen für die eine Versammlung fest, dass sie einen anderen Versammlungsort, an dem sie aber ihr Kundgebungsthema genauso gut verbreiten können oder das Versammlungsanliegen genauso gut rüberbringen können, verschieben. Und eben diesen Ausgleich der Grundrechte, der kollidierenden Grundrechte in dem Fall, das nennt man dann praktische Konkordanz.
Dankeschön, Yannick. Und das ist wieder ein Wort für Scrabble. Praktische Konkordanz. So, springen wir nochmal ganz zurück zum Anfang. Da war die Frage.
Wissen die das?
Ja. Zumindest in den meisten Fällen. Kleiner Hinweis noch, es gibt das erste Crossover von unserem Podcast Markt 1. Zusammen mit dem Stadtjugendring haben wir uns mal das Thema Trendsportanlage vor der Koje genauer erklären lassen. Was, wo, wie, wieso, weshalb und was da alles für Arbeit im Hintergrund geleistet wird, bis es jetzt mit dem Bau vor ein paar Monaten losgehen konnte. Also vielleicht mal reinklicken beim Stadtjugendring. Der Podcast heißt Bei uns brennt noch Licht. Bei mir gleich nicht mehr. Der Hirsch ist dann mal weg.